Mein Name ist Johann Wagentin. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Kirspe. Meine liebe Frau sitzt direkt hier neben mir. Und Gott hat uns 8 gesunde Kinder geschenkt. Und ich freue mich, dass ich heute hier zum ersten Mal in der City Church sein darf. Ich bin als Kind öfters nach Hagen mitgefahren zum Besuch von Verwandten. Damals gab es die City Church, denke ich, noch nicht. Aber ja, umso schöner, dass es sie heute hier gibt. Vielleicht haben wir das schon mal gehört. Jemand hat uns zum Geburtstag gratuliert, hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen bleib gesund. Das hörte man in der letzten Zeit wahrscheinlich häufiger. Und allgemein könnten wir auch sagen, in der Gesellschaft hat die Gesundheit doch einen hohen Stellenwert. Es gibt verschiedene Angebote für Fitness und Ernährung und Hygiene und Hygienekonzepte und. Und wir würden sagen, tatsächlich, die Gesundheit ist auch wichtig für den Alltag. Gesundheit hat mit Wohlbefinden zu tun, es ist wichtig für die Arbeit, hat mit Lebensqualität zu tun. Und so sind wir bestrebt in Richtung Gesundheit. Und trotzdem haben wir viel mit Krankheit zu tun, nicht wahr? Wir sind bestrebt auf dem Weg zur Gesundheit, aber haben viel mit Krankheit zu tun. Nun, ich selber habe auch verschiedene Arten von Allergien. Hier habe ich eine Behinderung, meine Augen sind nicht so gut. Also wir haben mit verschiedenen Schwächen zu tun, Krankheiten, Behinderungen verschiedener Art. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie Zeitzeugen Jesu beschreiben, wie Jesus mit Menschen solcher Art umging. Wie Jesus Christus ein Herz hatte für solche Menschen. Ich möchte uns einmal aus dem Lukas-Evangelium, dem Kapitel 17, zunächst die Verse 11 und 12 vorlesen. Lukas 17, 11 und 12. Hier heißt es über Jesus Christus und dann steht: Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Also Jesus, er hat ein Reiseziel, das ist Jerusalem, noch ist er aber nicht da. Und während er dahin zieht, kommt er in einem Dorf an, und in der Ferne bleiben einige Männer stehen, die sich nicht wagen, näher heranzukommen. Und es ist hier so gesagt, es waren 10 aussätzige Männer. Und dieses Wort Aussatz, das war eine Brandmarkung fürs Leben. Wer aussätzig war, der war wirklich fürs Leben geprägt. Wir könnten zum Beispiel das im 3. Mose, das 13. Kapitel aufschlagen. Das ist ein ganzes Kapitel über mehr als 50 Verse, wo nur beschrieben wird, diese Krankheit Aussatz, was sie ausmacht, wie mit ihr umgegangen wird, wenn einer davon betroffen ist, was er zu tun hat und so weiter. Und dann, dieses ganze Kapitel möchte ich uns jetzt nicht vorlesen, aber ich möchte uns an 2 Versen zeigen, was das bedeutete für einen Menschen, wenn er an dieser Krankheit, Aussatz, eine Hautkrankheit, erkrankt ist. Was bedeutete das für ihn? Ich lese aus 3. Mose 13, 45 und 46. Da heißt es: Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen: Unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Das bedeutete es, an dieser Krankheit zu erkranken. Ständig mit zerrissenen Kleidern rumgehen, als Zeichen der Warnung: Menschen, kommt nicht zu nah zu mir. Er musste seine Lippen verhüllen, er musste ständig ausrufen: Unrein, unrein, da ist vielleicht jemand in der Nähe gewesen, er muss ihn warnen, komm mir nicht zu nah. Und hier hieß es auch, Er soll völlig unrein sein. Also wirklich so ein Maß an Unreinheit aufgrund dieser Krankheit. Das bedeutete es, er sollte getrennt wohnen, abgesondert, nicht mehr bei den Lieben zu Hause, sondern eine abgesonderte Wohnung haben und im Volk, wie ich schon sagte, als völlig unrein gelten. Getrennt von Familie, von Freunden, getrennt vom Gottesdienst, getrennt vom Tempel, das durfte er alles nicht besuchen. Und diese 10 Männer, die jetzt hier von Ferne standen, sie hatten genau dieses Los. Sie standen jetzt in der Ferne aufgrund dieser Krankheit. Und wir können uns vorstellen, ich denke, viele, die so betroffen waren, haben die Öffentlichkeit gemieden. Sie wollten nicht da am Rand stehen mit zerrissenen Kleidern. Sie wollten nicht, dass auf sie geguckt wird, oh, da ist jemand ganz unrein, völlig unrein, haltet Abstand. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die in dieser Lage waren, die Öffentlichkeit wirklich vermieden haben. Aber warum standen diese 10 Männer da? Und ich denke, es ist ganz offensichtlich, sie hatten eine große Hoffnung. Sie hatten die große Hoffnung, sie hatten sehr wahrscheinlich gehört, dass dieser Jesus, der jetzt gerade in das Dorf reinkommt, ganz besondere Fähigkeiten hat. Ja, wenn wir zum Beispiel im Lukas-Evangelium einige Kapitel zurückblättern würden, da gab es die Situation, dass ein Mann, der auch voller Aussatz war, voll von dieser Krankheit, direkt zu Jesus kam, sich vor ihm niederschmiss und ihm sagte, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und was hat Jesus getan? Er legte seine eigene Hand auf diesen völlig unreinen Mann. Er hat sich nicht gescheut. Er ist das Risiko eingegangen, selbst völlig unrein zu werden, vom Gesetz her. Aber er legte seine Hand auf ihn, und er hatte die Fähigkeit, diesen Mann von seinem Aussatz gesund zu machen. Und es kann sein, dass diese 10 Personen das gehört haben. Und jetzt hatten sie eine Hoffnung, auch wenn sie jetzt noch fernstehen, nicht in der Nähe zu Jesus, auf Abstand. Aber vielleicht könnte er ihnen helfen. Und da stehen sie mit dieser Hoffnung. Nun, wir wissen, viele religiösen Menschen, sie würden das, was Jesus tat, auf gar keinen Fall tun. Ein Menschen, der voll mit Aussatz ist, anrühren, das wäre undenkbar. Und diese Krankheit, wenn wir ein wenig darüber nachdenken, sie hat auch eine sehr unterschiedliche Auswirkung. Nun, ich hatte es auch schon gesagt, ich persönlich habe auch eine Hautkrankheit. Die nennt sich Neurodermitis, vielleicht kennen das einige. Im Alltag bin ich Gott sei Dank viel verschont. Aber es gibt Zeiten, da lastet diese Krankheit sehr schwer auf einem. Und die Haut wird sehr juckend und es kann wirklich eine sehr unangenehme Krankheit werden. Und diese Krankheit des Aussatzes, sie erscheint auch in sehr unterschiedlichen Formen in der Bibel. Da ist zum Beispiel in 4. Mose jemand krank geworden, einfach damit wir so ein Gefühl haben, wie äußerte sich die Krankheit? Und ein Verwandter hatte diese Aussage gemacht, sie gleicht einem toten Kind, das aus dem Leib seiner Mutter kommt und dessen Fleisch schon halb verwest ist. So konnte sich diese Krankheit äußern. Vielleicht denken wir da an die Krankheit Lepra. Heutzutage ist sie heilbar. Aber wo ich mich so vorbereitet hatte auf dieses Thema und einige Bilder gesehen habe, auch heutzutage, es ist wirklich schlimm, was diese Krankheit mit den Menschen tut, wie sie einen Menschen wirklich verkrüppeln lässt, wie aus seinen gesunden Händen und Füßen einfach nur noch Fleischklumpen werden, weil er diese Krankheit hatte. Und Aussatz hatte auch solche Auswirkungen, dass darüber gesagt wird, das Fleisch ist schon halb verwest. Nicht immer war das so. Wir können auch die Geschichte eines Mannes in der Bibel lesen, der ein aramäischer Heerführer war. Und er hatte auch diese Krankheit. Und sein Aussatz wird beschrieben, weiß wie Schnee. Es war wahrscheinlich auch sehr untypisch in der Region, wo die Menschen ja in der Regel etwas dunkler sind vom Hauttyp, dass er eine sehr, sehr helle Haut hatte durch diesen Aussatz. Und trotzdem konnte er die ganzen Sachen des Königs ausführen. Wahrscheinlich hatte er nicht so stark zu leiden an diesem Aussatz. Aber als die Gelegenheit kam und er erfuhr, es gibt eventuell Hilfe, dann ist er mit einem großen Gefolge losgezogen, mit viel Geld zu bezahlen, um dieses zu bekommen, um gesund zu werden. Also wir sehen Menschen, die an Aussatz litten. Sie hatten vielleicht verschiedene Formen und doch haben alle gelitten und wollten davon frei werden. Und auch diese 10 Männer, die da standen in der Ferne. Ihr Leben war ungeregelt. Eine ungeregelte Arbeit, sie waren hier isoliert. Ein ungeregeltes Einkommen, ein ungeregeltes Essen. Abhängigkeit von der Güte anderer, die ihnen etwas bringen müssten. Und in dieser Not waren diese 10 aussätzigen Männer, die so betroffen waren, die Not hatte sie vereint. Und so stehen sie jetzt abseits und warten. Und jetzt lesen wir weiter. Was tun sie? Was ist ihre Hoffnung? Warum stehen sie da? Warum warten sie, dass Jesus in das Dorf kommt? Was haben sie ihm zu sagen oder zu bitten? Wir haben ja gelesen, dass sie bei der Ankunft von Jesus im Dorf standen, in der Ferne. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Es ist hier so schön zu sehen, wie sie Jesus ansprechen. Sie sagen, Jesus, Meister. Sie haben die Hoffnung, hier ist ein Meister, gerade am Vorbeikommen. Und dieser Meister kann ihre Lage meistern. Und sie sprechen ihn an. Und sie wissen, er schuldet ihnen nichts. Er muss ihnen nichts. Aber manchmal ist es ja so bei Menschen, wenn man mit Menschen spricht, die sagen dann, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich ihn zur Rechenschaft ziehen. Und ich werde sagen, warum hast du das und das und das zugelassen? Das ist ein großer Irrtum. Niemand, kein einziger wird jemals Gott zur Rechenschaft ziehen. Aber umgekehrt wird Gott jeden zur Rechenschaft ziehen. Und er wird Fragen stellen und er wird ein Urteil fällen. Und wir können sagen, Drohungen, Forderungen, sie lassen Gott völlig kalt. Wenn ein Mensch versucht, Gott zu irgendwas zu zwingen, du hast dafür zu sorgen, dass mein Leben schön wird, es lässt Gott völlig kalt. Aber dieses demütige um Erbarmen flehen, so wie diese Männer hier, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Du musst uns nichts, du schuldest uns nichts. Wir bitten dich nur um Erbarmen. Sei uns einfach gnädig. Das ist etwas, was das Herz Gottes wirklich bewegt. Wo Gott aufsieht, wo sein Herz bewegt wird, wo er Erbarmen ausüben will. Und hier, es reichte ja Jesus ein Blick zu diesen Männern. Wenn wir uns vorstellen, sie stehen da in der Ferne mit zerrissenen Kleidern. Bei manchen sind vielleicht die Spuren der Krankheit am ganzen Körper zu sehen. Es reicht ein Blick zum Verstehen, um was geht es hier? Was für eine Not haben diese Menschen? Und dann sagt er etwas sehr Interessantes auf den ersten Blick. Jesus sagt ihnen diese Antwort, es sind nur 7 Wörter. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und wir würden sagen, was ist das für eine Antwort? Man hätte jetzt gewartet, jetzt würde Jesus auf sie zukommen vielleicht. Vielleicht würde er beten und auf einmal merken sie, wie etwas anfängt an ihnen zu wirken. Und sie werden gesund. Vielleicht hätten sie sowas erwartet. Und Jesus sagt ihnen diese einfachen 7 Worte. Warum sollten sie zum Priester gehen? Ja, der Priester, der war ja jemand, der sie wieder reinsprechen durfte. Wenn er sie jetzt ansehen würde und sagen würde, ja, ist in Ordnung, also ihr seid jetzt frei von der Krankheit, dann dürften sie am öffentlichen Leben wieder teilnehmen. Aber welcher Priester würde es denn tun, wenn sie immer noch in der Krankheit sind? Und Jesus sagt ihnen diese 7 Wörter, geht hin und zeigt euch, aber es passiert ja noch nichts, sie haben ja immer noch ihre Krankheit. Und man könnte sagen vom Verstand, das ist doch sinnlos, Jesus, wieso sagst du uns das? Wir sind doch noch immer krank, wieso sollen wir jetzt gehen, obwohl wir krank sind? Welcher Priester wird uns denn wieder für gesund erklären? Und hier ist das eben so schön zu sehen, dass diese Männer verstanden haben, wer ihnen diese Worte sagt. Das sagte nicht jemand, der keine Autorität hat, sondern Jesus Christus sagt ihnen das. Und wenn er ihnen das sagt, dann ist es das Allerrichtigste, genau das zu tun. Und genau das taten sie auch. Und wir haben gelesen, Jesus sagt ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Ich finde das hier so schön zu sehen. Bei uns Menschen ist es ja so, unsere Worte, sie bringen eine gewisse Information, aber sie haben keine Kraft. Ich könnte jetzt sagen, das Licht gehe aus, aber es passiert nicht, weil meine Worte keine Kraft haben. Aber bei Jesus ist das anders. Seine Worte sind nicht nur eine Information, sondern sie sind voller Kraft. Und seine Worte können alles tun, was er will. Und wenn er sagt, geht, zeigt euch den Priestern, und sie gehen hin, dann entlädt sich die Kraft seiner Worte in diesem Augenblick über ihn und sie merken, wie sie gesund werden. Das sind Jesu Worte, ganz anders als bei uns. Und die Kraft Gottes, sie wirkte, wo diese Männer im Glauben und Gehorsam auf das Wort Jesu gingen. Dann wirkte es in ihnen und machte sie gesund. Nun, dann heißt es hier, ich lese die letzten vier Verse aus diesem Abschnitt. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Es waren 10, die auf dem Weg zu den Priestern gesund wurden. Und sie merkten das alle. Und sie waren sicherlich überglücklich. Und 9 von ihnen haben wahrscheinlich den Weg zu den Priestern fortgesetzt, haben sich gezeigt, schaut, ich bin wieder rein, ihr könnt mich für gesund erklären. Ich darf wieder zu meiner Familie, ich darf wieder zu meinem Arbeitgeber oder wo auch immer hin. Ich darf wieder in den Tempel. Und sie waren vielleicht voll von diesen Gedanken, aber leider kam nur ein einziger auf die Idee, zurückzugehen und seinem Wohltäter von Herzen zu danken. Nun, ich habe so überlegt, wie ist es mit uns? Wem ähneln wir in unserem Alltag? Ähneln wir auch diesen 9 Personen? Oder diesem einen, der zurückkommt und von ganzem Herzen Gott dankt für alles Gute, was er im Leben bekommen hat? Ist es für uns selbstverständlich, Gutes und Angenehmes zu bekommen? Und ist es etwas Unnormales, wenn uns Unangenehmes passiert? Ist Gott verpflichtet, in unserem Leben Schönes begegnen zu lassen? Ist er verpflichtet dazu? Wir würden sagen, nein. Und hier müssten wir auch vielleicht unseren Blick ändern und schauen, ja, Gott tut den Menschen viel Gutes, unverdienterweise. Die Menschen, sie interessieren sich oft nicht für Gott und trotzdem lässt der Herr jeden Tag die Sonne aufgehen über gute und schlechte Menschen. Und trotzdem gibt er die Ernte Jahr für Jahr, auch Menschen, die sich überhaupt nicht um ihn kümmern. Er tut ihnen viel Gutes, er ist aber nicht verpflichtet. Und die Frage ist, sind wir dafür dankbar? Nun, ich möchte zum letzten Gedanken kommen. Gott, er tut den Menschen viel Gutes und vor allen Dingen, wo wir gerade beim Thema Krankheiten sind, sein allergrößtes Bestreben ist, den Menschen von der schlimmsten Krankheit zu heilen. Man könnte sich jetzt natürlich austauschen, ja, was wäre wohl die schlimmste Krankheit? Man könnte einen Austausch machen, zum Beispiel Krebs. Das ist eine sehr schlimme Krankheit, viele Menschen sterben davon. Aber wenn wir jetzt einmal die Bibel befragen würden, aus biblischer Sicht, was sagt Gott dazu? Was ist die schlimmste Krankheit? Ja, genau, Sie sagen schon das, worauf ich hinaus will. Genau. Ich möchte es einmal so formulieren. Die schlimmste Krankheit in Gottes Augen ist ein böses Herz. Wohlgemerkt, nicht ein krankes Herz. Nicht ein Herz, das nicht so gut funktioniert. Nicht das ist das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist ein böses Herz. Ein böses Herz von klein auf. Ich habe vorher erzählt, wir haben 8 Kinder und wir erleben das auch jeden Tag aufs Neue, wie dieses eigene Ich, meins, mir, von klein auf drin ist. Welche Eltern würden den Kindern sowas beibringen? Welche Eltern sagen den Kindern, reiß das an dich, nimm dem das weg? Ist es nicht so, dass die Eltern immer andersrum sagen? Warum steckt das denn so tief in dem Kind drin? Weil wir ein böses Herz haben. Ich möchte eine Bibelstelle dazu lesen, das ist dann auch die vorletzte für heute Abend, die uns dann auch zeigt, wie sehr es Gott betrübt, wenn Menschen ein böses Herz haben. In 1. Mose 6, 5 und 6. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Wir müssen festhalten, das ist hier Gottes Sicht. Wir Menschen machen Unterschiede. Wir sagen, das ist ein schlechter Mensch, das ist ein guter Mensch. Aber Gott aus seiner Perspektive, er sagt, dass alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse ist. Das ist Gottes Perspektive. Gott, der absolut heilig ist, er sieht den Menschen so, das Herz ist böse. Und dann heißt es hier, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und wir sehen hier, es betrübt Gott, der selbst vollkommen gut ist, der wirklich kein Schatten von irgendetwas Bösem hat. Und ihn betrübt es zutiefst, wenn der Mensch ein böses Herz hat. Und ein böses Herz, es rebelliert gegen Gott. Es verstößt gegen Gottes Ordnung. Es will sich Gottes Ordnungen nicht unterordnen. Und das, wie ich schon sagte, merken wir von klein auf. Ein böses Herz, es wird sich die Verdammnis Gottes zuziehen. Gott wird einmal ein Urteil sprechen. Und hier ist es auch sehr bemerkenswert, wenn es einmal so war, dass diese 10 aussätzigen Männer durch reine Worte von Jesus geheilt werden konnten. Er sprach 7 Worte. Das hat ausgereicht, um diese Männer völlig gesund zu machen. So ist es so, dass es für ein böses Herz, um ein böses Herz heile zu machen, gibt es nur eine einzige Medizin. Und dafür musste Jesus auf diese Erde kommen, und für dieses böse Herz stellvertretend sterben. Den Platz, den wir eigentlich haben sollten für unser böses Herz, wo Gott mit uns abrechnen würde, den Platz, da schob uns Jesus zur Seite und sagt, warte, ich stelle mich an deiner Stelle hin. Und er hat geblutet und er ist gestorben. Und er hat den ganzen Zorn Gottes auf sich abgelenkt, der uns treffen sollte. Und er hat den Zorn abgelenkt auf sich. Und er selber ist dafür gestorben. Und das ist die einzige Medizin, zu glauben an diesen Herrn Jesus, der für uns gestorben ist. Er starb am Kreuz für unsere Stelle, an unserer Stelle. Er nahm den bösen Lohn, den wir verdient hatten, hat er auf sich genommen. Er bezahlte die Rechnung für unser böses Herz. Und so, wie das jetzt für diese 10 aussätzigen Männer, da hatte Jesus 7 Worte für sie. Geht und zeigt euch den Priestern. Das haben sie getan. Und genauso heißt es auch für uns eine klare Aufforderung. Was haben wir zu tun, um von diesem bösen Herzen wegzukommen? 15 Wörter. Ich möchte sie vorlesen. In der Apostelgeschichte 16 stehen sie geschrieben. Da sagt jemand zu einem anderen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Eine klare Aufforderung, ganz kurz, glaube an den Herrn Jesus. Und wenn du das tun wirst, dann wird dein böses Herz geheilt werden. Und Gott wird dir ein neues Herz schenken. Du wirst von der schlimmsten Krankheit befreit werden können, wenn du das tust. Und wir sehen an dem Beispiel dieser aussätzigen Männer, wenn man auf das Wort Jesus, wenn man dem Glauben schenkt, wenn man gehorsam nachfolgt, dann wird genau das eintreten. Und ich wünsche uns, dass wir uns das für heute Abend mitnehmen. Es ist ganz gleich, ob wir dem Herrn Jesus schon gehören oder nicht. Dieses Wort ist für uns alle eine Aufforderung. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Tue das, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Menschen versuchen vieles, um ein böses Gewissen loszuwerden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst es loswerden. Menschen versuchen auf Knien, um Kirchen zu gehen, mit ihren Zungen Kreuze auf den Boden zu lecken, weil das böse Gewissen da ist. Aber die Aufforderung lautet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Das ist die Medizin, um von einem bösen Herzen frei zu werden. Nun, ich möchte abschließen, ich komme zum Ende der Predigt. Wir haben heute über diese 10 aussätzigen Männer gehört. Sie haben ganz persönlich erlebt, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat. Er ist nicht gleichgültig an ihnen vorbeigegangen, sondern er hatte Erbarmen für sie. Und auch für uns gibt es Erbarmen, wenn wir in gleicher Art, so wie sie, zu Gott kommen und auch ihn bitten und sagen, Herr, erbarme dich über mich. Ich möchte abschließen, lasst uns mit einem Gebet beenden. Amen.